dass Europa ein Pol in einer irgendwie polaren Welt wird. Dann sagst du, okay, ich bin Großmacht, ich bin Supermacht und ich werde also fortan wie eine Supermacht oder eine Großmacht agieren. Ich habe jetzt 25 Jahre lang in Amerika gelebt und gerade dort in der Zeit nach dem Kalten Krieg hat sich also eine enorme Enttäuschung eingestellt und eine Realisierung, dass dieses Großmachtstreben Amerika im Inneren zerstört hat. Und das würde zwangsläufig überall anders auch eintreten. Ich meine, man kann dieses Argument zum Beispiel auch für Russland machen.
Herzlich willkommen bei Jacobin Weekly. Ich bin Jacobin, Chefredakteur Lauren Ballhorn und auch der Host von unserem wöchentlichen Podcast. Dieses Jahr ist insbesondere für Europa ein besonders turbulentes Jahr gewesen, zumindest wenn man auf die Welt- und Geopolitik guckt. Der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus scheint diesmal wirklich an die Grundfesten des transatlantischen Bündnisses zu rütteln. Nicht nur, weil der orange Immobilienhai seine europäischen Partner immer wieder angeht und demütigt in der Öffentlichkeit, was zugegeben auch ab und zu ein gewisses Unterhaltungswert anbietet, aber auch eine Bereitschaft zeigt, mit den langjährigen angeblichen Feinden oder Erzfeinden des kollektiven Westens nicht nur auf Augenhöhe zu sprechen, sondern auch zu verhandeln und dies zu schmieden auf eine Art und Weise, die unter seinem Vorgänger Joe Biden, aber auch unter Generationen von amerikanischen Präsidenten schlicht nicht denkbar war. In gewissen Kreisen innerhalb oder um das Weiße Haus herum kehrt sogar eine Art Multipolaritätsrhetorik ein, wo manche Politiker, auch sogar einflussreiche Politiker, davon sprechen, dass vielleicht der unipolare Moment und die Zeit der amerikanischen weltweiten Hegemonie langsam zu Ende geht und dass das vielleicht auch gar keine schlechte Sache wäre. Man soll es natürlich nicht übertreiben. Die USA bleiben mit Abstand die militärisch und geopolitisch mächtigstes Land der Welt und sind nach wie vor in der Lage, ihre Interessen und ihren Willen in großen Teilen der Welt nach wie vor durchzusetzen. Und dennoch, diese gewisse Ungewissheit, diese unsichere Zukunft löst unter den Eliten Europas eine regelrechte Panik aus. Mittlerweile haben fast alle europäischen Staaten sich dazu bekannt, 5% ihres BIPs für Waffen und Aufrüstung auszugeben, in einem letzten, irgendwie verzweifelten Versuch, im transatlantischen Bündnis doch noch alles beim Alten zu haben und die Amerikaner zufriedenzustellen, indem man mehr amerikanische Waffen kauft und vielleicht dazu ein paar deutsche Panzer baut. Doch ist das wirklich, was Europa braucht? Und vor allem, warum ist es unsere politische Klasse so unmöglich, über alternative Szenarien oder alternative Entwicklungspfaden nachzudenken? Darüber werden wir gleich sprechen mit Almut Rochowanski, Fellow beim Quincy-Institut und auch Autorin eines Artikels in unserer neuen Ausgabe, der genau diese Fragen bespricht und sich damit beschäftigt. Doch bevor wir mit Almut sprechen, nochmal der Hinweis, dass unsere ebenso erwähnte neue Ausgabe am kommenden Dienstag, den 10. Dezember, erscheint. Und wer eine gedruckte Ausgabe nach Hause geliefert bekommen möchte, kann heute noch abonnieren auf jacobin.de/abo, um dies zu tun. Für alle Zuhörer, die sich in Berlin befinden, wir werden auch am Dienstag eine Veranstaltung halten, um die neue Ausgabe nochmal zu präsentieren und zu besprechen. Die findet um 19 Uhr statt im sogenannten FMP1 statt. Das ist das große Gebäude am Franz-Mehring-Platz, wo obendrauf Neues Deutschland steht. Wir werden diskutieren mit dem ebenso Autorin aus der neuen Ausgabe Nils Kumka über sein Essay und die Frage, was die moderne Rechte von der alten Linken gelernt hat in puncto Polarisierung und Rhetorik und warum die moderne Linke auch ein Stück davon abschneiden sollte. Ich werde auch da sein und ich freue mich auf euch. Nun bis gleich mit Almut. Hallo Almut und willkommen nochmal bei Jacobin Weekly. Schön, dass du dir die Zeit für uns nehmen konntest.
Sehr gerne. Hallo Lauren.
Gut, lass uns direkt zur Sache gehen. Wir diskutieren heute so ein bisschen die Thesen in deinem neuen Artikel, in der neuen Ausgabe von Jacobin, aber auch ein bisschen darüber hinaus, weil es hat sich auch ein bisschen was seitdem wieder entwickelt. Aber bleiben wir zuerst bei der Diagnose in dem Artikel. Du argumentierst oder du diagnostizierst eine, in Anführungszeichen, Hysterie unter den europäischen Eliten angesichts der Außen- und Verteidigungspolitik von Donald Trump, weil sie einen Rückgang der US-Vorherrschaft befürchten und damit auch ein Stück weit ihre eigene Vorherrschaft, die immer auf amerikanischer Unterstützung sozusagen basierte. Doch ich würde zuerst gern einen Schritt zurückgehen, weil unabhängig davon, wie die Eliten Europas jetzt die amerikanische Außenpolitik interpretieren, würdest du bei der Behauptung bleiben, dass Trump wirklich von der Unipolarität abrückt? Oder ist es eher einfach, dass seine Herangehensweise, seine transaktionale Herangehensweise und sein sehr schroffer Umgang mit seinen angeblichen Bündnispartnern sozusagen einfach nicht zu dem Selbstbild der Transatlantiker passt und deshalb für so eine moralische Krise bei ihnen führt?
Also einerseits muss ich sagen, es ist ganz wichtig, dass die Leute verstehen, dass der Druck von den Amerikanern, dass die Europäer mehr für Militär ausgeben, den gibt es schon sehr lange. Den gibt es mindestens seit den 1990ern, beziehungsweise es gibt ihn eigentlich seit den 1950ern, immer wieder. Nur bislang haben unsere politischen und Medieneliten das sozusagen unter sich behalten. Also das passierte sehr wohl in Konferenzsälen und so weiter, aber davon hat man eigentlich nichts gehört. Insofern ist das nichts anderes. Auch das Argument, dass Amerika sich militärisch eigentlich aus Europa zurückziehen sollte, gab es auch schon über die letzten Jahrzehnte. Also das ist eigentlich so nichts Neues. Die Art und Weise, wie das ausgedrückt ist, ist natürlich anders. Will er von der Vorherrschaft abrücken? Naja, wir haben ja Marco Rubio, der zu Amtsantritt gesagt hat, dass die Primacy ist vorbei und es kommt jetzt die Multipolarität. Also der das nicht sozusagen gesagt hat, wir machen das jetzt, sondern der gesagt hat, so ist es einfach. Die Welt ist einfach so geworden. Wobei ich immer denke, die Unipolarität, also diese absolute Primacy, dieses Primat, die absolute uneingeschränkte Vorherrschaft des Westens war ohnehin immer eine Fantasie, hat sich also militärisch und so auch nicht wirklich bewahrheitet. Trump selber ist extrem chaotisch und würde gesagt, das ist eben so transaktional, aber es sind doch in seinem Team Leute, die das eher systematischer durchdenken und wenn er vielleicht auch von gewissen Faktoren oder gewissen Komponenten dieses klassischen Primats abrückt, hat er andererseits doch so, also das ist zum Teil, wird das genannt mittlerweile White Nationalist Imperialism. Also er will schon noch andere Länder rund um die Welt gewalttätig sozusagen kontrollieren, dominieren. Mhm. Aus Gründen, die zum Teil gar nicht unähnlich denen sind, aus denen es das Primat gab, also für wirtschaftliche Vorteile. Aber ich weiß nicht, er macht das einfach anders. Aber es ist einfach, der Eindruck insgesamt ist ein sehr chaotischer. Da kommen, und weil er eben chaotisch ist, kommen zum Teil auch, sagen wir mal, psychologische oder emotionale Momente dazu. Trump ist sehr ärgerlich auf die Europäer. Auch verärgert über die Ukraine, weil sowohl europäische und ukrainische Eliten an diesem Russia-Hoax also da mitgemacht haben und das sehr vermehrt betrieben haben. Und er ist also jemand, der hat irgendwie so...
Also mit Russia-Hoax meinst du die Behauptung, dass die Russen die Wahl manipuliert hätten?
Genau. Und weil sie sich über ihn lustig gemacht haben und nicht ernst genommen haben. Und der ist also jemand, der sowas nicht vergibt. Er redet ja auch immer wieder darüber, wie alle so gemein zu ihm waren und so weiter. Aber erst gestern haben sie also in der Financial Times berichtet, dass tatsächlich die Trump-Regierung angeordnet hat, dass amerikanische Soldaten aus den NATO-Grenzstaaten abgezogen werden und dass die Kosten dafür reduziert werden. Also das ist ernst, das passiert.
Und was meinst du, ist das Kalkül dahinter? Weil es gibt Trump, aber es gibt dann auch ein gigantisches Defense Establishment hinter ihm. Ich meine, die USA hat nach wie vor um die ungefähr 40 Militärstützpunkte in Europa, wenn man Großbritannien noch dazu erzählt. Diese werden nicht verschwinden über Nacht. Warum auf einmal dann die Truppen aus den Grenzgebieten zurückzuziehen? Ist das auch einfach nur ein Manöver, um Druck auf die Europäer aufzubauen?
Ja, wer weiß. Also ich glaube, die sind wirklich überzeugt, dass es einfach unnötig ist, dass amerikanische Soldaten, das ist für sie ein Klotz am Bein. In der Trump-Regierung, in den Eliten um ihn herum, in der Expertise um ihn herum von rechts sind mehrheitlich Leute, die der Meinung sind, dass dieser Krieg einfach abgeschrieben werden muss, weil es zu einem sozusagen einem militärischen Sieg, einer echten Dominanz gegenüber Russland, wo man den Russen eben sagt, wir können euch aufs Auge drücken, was immer wir wollen, dass es dazu nicht mehr kommen wird. Und dass sozusagen das Schlimmste in Europa von den Europäern selbst verhindert werden könnte, wenn es dazu kommt. Dazu muss man ja immer eines sagen. Also wann immer die Amerikaner in den 50ern, in den 90ern unter Bush, unter Obama, unter Biden, wann immer sie gesagt haben, Europäer, ihr müsst mehr für Verteidigung ausgeben, damit war immer gemeint, Europäer, ihr müsst mehr zu unserem westlichen Primatprojekt beitragen.
Ja.
Das war nie gemeint, passt besser auf euch selber auf.
Mhm.
Und dazu muss man ja auch sagen, die Bedrohung, die Europäer, die den Europäern, die Europa droht, also die existiert, ist ja eigentlich ganz eng damit verknüpft, dass Europa eben sozusagen dieser Knotenpunkt, dieser Stützpunkt des aggressiven, dominierenden amerikanischen Privats war. Nicht, weil jemand sich wirklich ernsthaft von Dänemark oder Luxemburg oder der Slowakei irgendwo bedroht sieht.
Und was ist da immer, du hattest gerade gesagt, die europäischen Eliten bereiten sich sozusagen für den Ernstfall vor, wenn die USA abrückt. Aber ich meine, wie gesagt, die Vereinigten Staaten haben nach wie vor 40 Militärstützpunkten überall in Europa. Dies alles abzubauen, würde Jahrzehnte dauern und wäre sicherlich auch nicht im Interesse des gesamten Militär-Industrial Complex. Also was glaubst du, ist dann wirklich das Kalkül der europäischen Eliten, die jetzt, also nehmen wir einen Mark Rutte zum Beispiel, unabhängig von seinen peinlichen SMS-Nachrichten an Donald Trump, der aber wirklich zumindest nach außen scheint Begeisterung auszustrahlen, dass Europa jetzt das 5%-Ziel zumindest formell annähern möchte, dass hunderte Milliarden mehr für Panzer und Waffen ausgegeben werden, obwohl diese Panzer erst in 5 bis 10 Jahren überhaupt operational werden. Also was ist da wirklich die Vision?
Also einerseits für Leute wie Rutte, das ist ganz klar, der ist einfach ein Karrierist. Und da mitzuspielen ist wahrscheinlich seine Karriere und seinem zukünftigen Einkommen sehr zuträglich. Wir dürfen auch in Europa den Einfluss der Rüstungsindustrie nicht unterschätzen. Dazu würde ich sagen, ja, sie haben diese Stützpunkte und ja, es gibt in Amerika den Military Industrial Complex, keine Frage. Aber gerade letzterer sieht sich derzeit auch einem enormen Umbau ausgesetzt. Also diese ganzen Tech-Bros um Trump herum wollen ja sozusagen den klassischen Military Industrial Complex sozusagen klein halten und selber diese Ressourcen an sich ziehen, weil der Krieg der Zukunft wird anscheinend von Palantir geführt und nicht mehr von, ich weiß nicht, Boeing. Womit sie recht haben, weil wir haben ja gesehen, gerade jetzt im Krieg in der Ukraine, aber auch im Roten Meer, dass also diese sündteuren, die Kriegsschiffe, die Flugzeuge, die Panzer, dass man die mit sehr, sehr billigen Waffen sehr, sehr leicht zerstören kann und eigentlich aussetzen kann. Auch die russische Kriegsmarine wurde mit Drohnen zerstört im Schwarzen Meer. Und es ist tatsächlich im Umbau begriffen. Die klassische Militärindustrie in Amerika hat natürlich nach wie vor den Kongress fest im Griff und wird sich das nicht einfach so gefallen lassen. Aber letztlich ist es ja egal, ob jetzt Boeing oder Palantir in Amerika den größten Teil des amerikanischen Steuergeldes bekommt. Es läuft letztlich aufs Gleiche hinaus. Und die Militärstützpunkte, also so wie ich mir das vorstellen kann, wir dürfen uns nicht vorstellen, dass das nur Ausgaben für Amerika waren, weil da haben ja auch die europäischen NATO-Staaten sozusagen finanziell das unterstützt. Einen Militärstützpunkt im eigenen Land zu haben, ist ja nicht nur ein Geschenk, das ist ja auch für dich ein Kostenpunkt und es gibt auch Reibungen und Probleme. Umwelt zum Beispiel, und ich denke, die Amerikaner werden sich die abkaufen lassen, nicht? Also sie haben ja gerade, sie haben sehr gut angefangen, schon so eine Art Erpressungsracket hier zu machen. Das wird also, man wird sich das in Europa wahrscheinlich, sie werden verlangen, dass wir ihnen das abkaufen oder so. Aber vielleicht sind auch Militärstützpunkte in dem Sinn für den Krieg der Zukunft nicht mehr ganz so wesentlich.
Aber wieso dann investieren? Wieso investieren dann die Europa so viel zum Beispiel in Panzer? Also wenn wie du sagtest, der Krieg wird mit Drohnen geführt oder gewonnen, sehen wir auch, da kenne ich mich aber nicht gut genug aus, gibt es auch in der europäischen Verteidigungspolitik oder Ausgaben auch einen Schwenk hin zu diesen Hightech-Waffen? Weil mein Eindruck ist, es wird nach wie vor viel über konventionelle Kriegsmaschinerie oder Kriegsgerät gesprochen.
Ja, das läuft praktisch. Das wird sozusagen, der Knopf wird gedrückt und dann werden einfach Pläne aktiviert, die schon lange in irgendwelchen Schubladen liegen, beziehungsweise die schon lange mit den Waffenlobbyisten ausverhandelt sind. Die Waffenlobbyisten sind schon sehr, sehr lange sehr einflussreich in Brüssel oder Berlin oder in Frankreich. Eigentlich in fast allen europäischen Ländern, wo es eine Waffenindustrie gibt, also auch in kleineren, wie zum Beispiel Schweden oder Österreich. Das ist das eine. Das andere ist, dass tatsächlich also die militärische Planung und Training sehr hinterherhinkt. Also im zweiten Jahr des Krieges in der Ukraine, 2023, glaube ich, habe ich gelesen, dass ukrainische Soldaten, die nach Europa geschickt werden und dort trainiert werden, dass sie sagen, diese Leute trainieren uns in Taktik aus COIN, also Counterinsurgency. Die trainieren uns so, wie sie gelernt haben in Afghanistan oder im Irak. Und sagt, das bringt uns überhaupt nichts, aber die können nichts anderes und die haben einfach kein anderes Programm. Und erst unlängst, also erst letzte Woche oder so, habe ich gesehen ein Video von, ich glaube in England, wie irgendwie für den Straßenkampf oder so geübt wird, also ein Manöver. Und das sind halt Panzer und Leute mit Gewehr und so. Und ein ukrainischer so Military-Blogger schreibt dazu, das ist ein Wahnsinn. Diese Leute tun so, als ob das der Krieg vor 10, 15 Jahren war. Das ist nicht so, wie der Krieg heute bei uns an der Front ausschaut. Dort laufen nicht Panzer mit Infanterie herum, sondern wir sitzen alle in diesen Gräben, Schützengräben und verdecken uns vor den Drohnen. Das heißt, das Militär hinkt immer hinterher, das wissen wir. Das ist eine alte Geschichte im Militarismus. Trotzdem ist es für diese Apparate attraktiv, sozusagen die alten Bestellpläne zu erfüllen. Es ist einfach lukrativ, es lohnt sich und es geht ja auch um die Gewinnmargen. Also wenn man sozusagen pro Stück, das man herstellt, je teurer das Stück ist, desto höher ist auch der Gewinn dabei.
Ja, ja. Aber sind nicht auch viele diese Geräte aus, sind nicht viele dieser Geräte, die Panzer vielleicht dann nicht, aber ich habe mal gelesen, 2/3 ungefähr europäische Waffen oder Rüstungsausgaben gehen an amerikanische Firmen. Und das wird auch erstmal so bleiben.
Also ich glaube, es wird sich ändern. Das ist jetzt ziemlich dynamisch, aber ein großer Teil wird sicher an Amerika gehen. Weil, wie gesagt, das ist ja auch der Preis, den wir bereit sind, dafür zu zahlen, dass uns die Amerikaner sozusagen in ihrem nicht mehr existierenden Primat mit einrechnen, mit einbeziehen und uns eben diese Rolle in der Welt ermöglichen. Gewisse Dinge werden vielleicht nur in Amerika gemacht, hergestellt. Adam Tooze hat interessanterweise vor ein paar Wochen gesagt, nachdem die Amerikaner diese Dinge ja schon sehr lange in großem Stil und sozusagen massiv herstellen, sind einige Dinge tatsächlich billiger in Amerika. Er hat gesagt, in Deutschland muss ein Panzer praktisch in Handarbeit hergestellt werden, weil die Fließbänder, auf denen sie produziert werden, die stehen seit Jahrzehnten still. Und das heißt, man kann ihn eigentlich tatsächlich billiger in Amerika kaufen.
Aha, okay. Also es macht auch einfach Sinn für rein wirtschaftlich.
Mit dem Caveat, dass es für mich überhaupt keinen Sinn macht, in Militarismus zu investieren. Ja.
Ja, vielleicht noch dazu. Können wir, weil also es gibt ja den Begriff Friedensdividende für die Zeit nach dem Kalten Krieg, für die Idee, dass die jetzt frei gewonnenen Mittel dann auch in andere Projekte investiert werden konnten. Nun sehen wir oder stehen wir vor einer Situation, wo die allermeisten europäischen Regierungen, ausgenommen Spanien, bis zu 5% ihres BIPs für Kriegsgerät ausgeben werden. Es gibt aber zumindest in sozialdemokratischen Kreisen, zum Teil auch in grünen Kreisen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, in den Niederlanden, die Behauptung, man kann diese Kriegs- oder diese Rüstungsausgaben bei gleichzeitigen Sozialausgabenerhöhungen betreiben, dass man quasi nicht das eine gegen das andere ausspielen darf. Und es stimmt halt, oder was heißt es stimmt, aber es gehört, denke ich, auch dazu, dass während des Kalten Krieges die Rüstungsausgaben gemessen an die BIP-Größe in Europa durchaus wesentlich höher waren als heutzutage. Gibt es also zwangsläufig ein Trade-off zwischen Militärausgaben und Sozial-, Infrastruktur etc. Ausgaben, oder gibt es die Chance auf einen Hauch militärischen Keynesianismus sozusagen?
Also erstens, militärischer Keynesianismus, es gibt ja etliche Studien, vor allem aus Amerika, wo es eben genug Daten gibt, um das zu messen. Der Multiplikator für jeden Dollar, der in Militär investiert wird, ist geringer als für jede andere Industrie. Also egal, wohin du deinen Steuergeld investierst, Bildung, Erziehung, Infrastruktur, Sozialsystem, das bringt mehr für die Wirtschaft als die Dollar, die du in das Militär investierst. Und das ist eigentlich nicht verwunderlich, weil wir bauen diese sündteuren Maschinen mit den extrem hohen Profitmargen. Auch bei Rheinmetall in Deutschland haben wir jetzt gesehen, die Profitmargen für jeden Panzer sind 3% höher als für ein Auto zum Beispiel. Das ist also das eine. Also der bringt eigentlich nicht so viel. Der bringt viel weniger als in anderen Bereichen. Und zu der grundsätzlichen Frage würde ich sagen, mir kommt so vor, dass die europäischen Regierungen, das sind in jede Ausrede, also mit wenigen Ausnahmen als Spanien und so weiter, das sind in jede Ausrede recht ist, um Soziales zu kürzen. Und sie lügen uns ja auch an. Also zum Beispiel die Geschichte in Deutschland, das ist kein Geld da für den Sozialstaat, das ist Unfug. Also das ist, wer je sozusagen das Budget anschaut, sieht, dass das so nicht stimmt. Das wird den Leuten einfach suggeriert. Also es gibt immer irgendeine Ausrede. Also wir sind doch in der Ära nach dem Zweiten Krieg, mittlerweile 35 Jahre, wir hatten doch ein Sparpaket nach dem anderen. Gleichzeitig mit der angeblichen Friedensdividende. Also da stimmt doch was nicht. Es wird uns was vorgemacht. Es werden diese 5% anscheinend auch auf Infrastruktur aufgewendet werden. Das ist gut. Aber es ist schon, es ist eine alte Geschichte im Militarismus. Der Krieg ist der Vater aller Dinge. Und sobald einmal Krieg ist, kann man auf einmal für alles Geld finden. Auf einmal kann man wieder die Züge und die Brücken und die Straßen instand setzen, was man vorher angeblich nicht konnte. Das ist sehr ärgerlich.
Ja, es ist in der Tat sehr ärgerlich. Blicken wir vielleicht, ich würde gerne später nochmal zurück auf diese Frage kommen, aber lass uns vielleicht den Blick ein bisschen weiter gen Osten richten, weil ohne den russischen Überfall auf die Ukraine wäre die Debatte über Aufrüstung in Europa zumindest, sie wäre vielleicht noch vorhanden, vor allem wenn Trump wiedergewählt wäre, wie er jetzt ist, hätte sicherlich diesen Druck trotzdem erhöht. Aber der Ton der Debatte wäre sicherlich nicht ganz so aufgeladen und vermutlich die Bereitschaft der europäischen Eliten, solche immense Summen direkt zuzustimmen, wahrscheinlich auch ein bisschen weniger ausgeprägt. Also wir haben jetzt seit über drei Jahren einen laufenden Krieg in der Ukraine, der ist vielleicht größtenteils eingefroren, aber die Verluste sowohl menschlich als auch materiell sind immens. Und du hast mir neuerdings gesagt, dass du hast ja auch viel Zeit auch in der Region verbracht, dass du damals eigentlich ziemlich sicher warst, dass Russland angreifen würde. Was mich überrascht hat, weil der gängige Ton oder der dominante Ton in großen Teilen der Linken war ein gewisses, also eigentlich genau das Gegenteil. Sehr wenige von uns haben damit gerechnet. Mich würde interessieren, wie du das jetzt einschätzt, wenn du damals davon ausgegangen bist, dass Russland angreifen würde, aber trotzdem der Meinung bist, dass Russland keine unmittelbare existenzielle Bedrohung für Europa darstellt, obwohl man immer wieder aus dem russischen Fernsehen, aus dem Propaganda solche bellizistische Töne mitbekommt. Wieso glaubst du, dass diese Bedrohung damals sozusagen echt war und echt bleibt, aber dass darüber hinaus du die russische Bedrohung in Anführungszeichen eher skeptisch betrachtest?
Naja, erstens einmal, die Ukraine ist die Ukraine und sie spielt in der Vorstellung der Russen eine andere Rolle als Deutschland oder Dänemark oder Portugal. Das ist so logisch, dass man das eigentlich, das klingt eigentlich dumm, wenn man das ausspricht. Es gibt unglaublich viel Literatur seit den 1990ern, die genau dieses Szenario, das stattgefunden hat im Laufe der 90er und 2000er bis 2014, beschreiben, um zu sagen, und das ist die Art und Weise, wie es zu einem Krieg zwischen Russland und dem Westen kommen wird, zwischen Russland und der Ukraine. Und wenn man, und ich habe diese Bücher eben als Studentin angefangen und diese Artikel als Studentin angefangen zu lesen ab den späten 1990ern. Und für mich war es einfach, also ich habe dann ab 2014 in der Ukraine gearbeitet und mich dort auch mit europäischen Diplomaten und so weiter getroffen. Und für mich war es einfach schockierend, wie wir sozusagen Punkt für Punkt diesen Plan, diesen, der sozusagen zu diesem Krieg führen wird, erfüllen, sozusagen auf Teufel komm raus und nie einen Schritt zurücktreten und sagen, um Gottes Willen, was tun wir eigentlich hier? Und diese Argumente, diese Literatur, das sind zum Teil extrem prominente und eminente Wissenschaftler, Diplomaten und Experten gewesen. Also das war nicht irgendwie obskur oder so, sondern das war, wurde tatsächlich immer wieder vorhergesagt. Und darum, also in dem Moment im Herbst 2021, Winter 2021, 2022, wo eben Russland diese sozusagen Root Causes auf den Tisch gelegt hat und den Amerikanern gesagt hat, jetzt müssen wir über das reden. Das war so glasklar, wie das vorhergesagt war, dass ich in dem Moment sozusagen meine ganze andere Arbeit aufgegeben habe und mit meinen allen ukrainischen Kolleginnen, die ich also meiner Arbeit kannte, in Kontakt getreten bin und gesagt, wir müssen euch jetzt da rausholen, der Krieg beginnt. Ich hatte auch gleichzeitig Kolleginnen in Russland, deren Brüder bereits dann in den letzten Wochen vor der Invasion bereits, also die Militär, im russischen Militär dienen, bereits im Donbass waren, also bereits in den DNR, LNR. Also es war ganz klar. Und ich habe also wirklich diese letzten Wochen nur damit verbracht, sozusagen Geld aufzutreiben, um die Leute, die Kolleginnen zu beschützen und dafür vorzubereiten.
Aber was würdest du sagen zu Kritikern, auch durchaus Menschen aus dem linken Spektrum, dass Russland vielleicht keine Pläne oder Vorstellungen, militärische Vorstellungen für Deutschland hat, ist, denke ich, geschenkt. Das würden wahrscheinlich auch die wenigsten liberalen Politiker in Deutschland ernsthaft behaupten. Vielleicht behaupten sie das mal im Fernsehen. Aber sprechen wir über das Baltikum zum Beispiel oder Moldawien. Also, weil die gängige Erzählung jetzt, die auch diese Aufrüstung begründet ist, Putin will die alte Sowjetunion wiederherstellen, das bedeutet Kasachstan, das bedeutet Baltikum, eine Reihe von EU- und NATO-Mitgliedern, aber auch eine Reihe von Nicht-NATO-Mitgliedern, auch Nicht-EU-Mitgliedern. Ist da etwas dran?
Ist überhaupt nichts dran. Wenn Russland, Putin ist ja immerhin schon seit 25 Jahren im Amt, wenn er tatsächlich die ehemalige Sowjetunion wiederherstellen wollte, hätte er das anderswo ganz leicht machen können. Also ich hätte mir zum Beispiel als erstes Turkmenistan ausgesucht. Ist total isoliert weltweit, abgeschnitten von allen und könnte Russland sich ganz leicht unter den Nagel reißen und zahlt sich also aus, weil da ist so viel Gas und so weiter. Also ich sage das jetzt sozusagen ironisch, aber wenn das tatsächlich der Plan wäre, dann gäbe es einfache Ziele und das könnte man auch machen. Tut er aber nicht. Hat er nicht. Ist ganz klar. Und es geht hier um nicht um das Wiederherstellen der Sowjetunion oder des russischen Imperiums, sondern um russische Sicherheit, die Russland aus Gründen, die man jetzt bekritteln kann oder hinnehmen kann oder akzeptieren kann und sagen, man kann sagen, das verstehe ich nicht, das ist unangebracht, aber für ihre Vorstellung der Sicherheit gehört eben dazu, dass es so eine Art Pufferzone gibt. Das ergibt sich aus der russischen Geschichte, würde ich sagen, das ist nicht ganz absurd. Auch die Leute sagen, na ja, also wenn es ihm nur um die NATO geht, wieso hat er dann kein Problem mit Finnland in der NATO? Erstens hat er anscheinend ein Problem, weil auch Russland jetzt schon, also seine militärische Planung natürlich ändern muss. Aber andererseits, die Ukraine spielt geografisch, historisch, kulturell, psychologisch eine andere Rolle. Strategisch. Und jeder westliche Militärplaner oder jeder Militärplaner, der, ich weiß nicht, irgendwo in Brasilien über einem Risiko oder so Spiel oder so Brettspiel sitzt, der versteht das auch. Also das ist eigentlich ganz einleuchtend. Das Wichtigste, was ich aber sagen will, Sicherheit, Bedrohung ist nie etwas, was a priori existiert, sondern das ergibt sich immer aus Beziehungen. Und hier ist eben ganz wichtig, dieses Sicherheitsdilemma zu verstehen. Die Tatsache, warum Russland keine militärischen Ambitionen oder Drohungen Richtung Zentralasien, also in die andere Richtung ausdrückt, ist, dass diese Staaten dort eine sehr kluge, balancierende Außenpolitik seit Ende der Sowjetunion führen und immer verstanden haben, dass das für sie sozusagen eine Sackgasse wäre. Und es gab ja Versuche also aus dem Westen, diese Staaten eng an den Westen zu binden. Und das ist aber immer auf, sagen wir mal, nicht Widerstand gestoßen, aber halt so ein bisschen so eine Distanz. Ja, wir sind bereit, mit euch in gewissen Dingen zusammenzuarbeiten, aber wir werden Beziehungen mit allen haben. Mit der islamischen Welt, mit China, mit Russland und mit euch auch. Und insofern wird dort also keine Bedrohung diagnostiziert von russischer Seite und darum gibt es auch keine Pläne. Und in Europa ist das eben ganz anders. Und die beiden Staaten werden in Russland eher sozusagen, wenn überhaupt, als ein Gebiet gesehen, von dem eine Bedrohung ausgehen kann. Und es hilft nichts, natürlich, wenn dann Vertreter der NATO sagen, ja, das ist auch so. Also vor ein paar Wochen hat ein amerikanischer Spitzengeneral bei einem NATO-Treffen gesagt, wir haben in unseren Schubladen sozusagen einen Plan für einen Blitzkrieg, mit dem wir Kaliningrad einnehmen können. Das würde dann natürlich von den Baltenstaaten aus stattfinden, weil die haben dort die Grenzen, Polen und die Baltenstaaten. Wenn man das so ankündigt, und ich meine, es ist eigentlich auch selbstverständlich, nicht, weil wenn man in einem Nullsummenspiel der Sicherheit existiert, dann hat man solche Pläne eben in den Schubladen. Und wir müssen das immer unterscheiden, sozusagen, was hat man für Pläne und was hat man für Vorhaben. Die Pläne gibt es für den Fall, dass es dazu kommt. Und das Vorhaben ist dann sozusagen, der Vorsatz ist dann wieder was anderes. Vielleicht hat Russland irgendwo Pläne, was sie sozusagen im Fall des Falles mit Deutschland machen sollten. Zum Teil auch auf deutschem Territorium. Das ist aber nicht das Gleiche, wie sagen wir haben sozusagen den Vorsatz, das Vorhaben, das zu tun. Auch die Amerikaner haben Pläne in der Schublade für einen Blitzkrieg, mit dem sie sehr schnell Kaliningrad, also russisches Territorium, einnehmen könnten. Ob das dann funktioniert, ist wieder eine ganz andere Frage. Aber das heißt nicht, dass sie das wollen, dass sie das vorhaben. Weil erstens, wozu? Wirklich, wozu? Und zweitens, es ist ja auch brandgefährlich. Also wir sind dann tatsächlich in dem Moment, wo du sagst, so, und jetzt kommt es tatsächlich zu einem nuklearen Krieg.
Und du hast vorhin angesprochen den Begriff Root Causes, also ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagen würde, aber ich vermute, unsere Zuhörer verstehen, was wir damit meinen. Also Putin nennt die Root Causes für den Krieg und sagt den Amerikanern, diese Grundursachen sozusagen müssen erstmal gelöst werden, dann kann es einen dauerhaften Frieden geben. Du hast vorhin gemeint, also diese Vorstellung einer Pufferzone ist aus der russischen Geschichte durchaus verständlich. Da würde ich dir auch recht geben. Also es ist immerhin der Westen, der dreimal versucht hat, Russland einzunehmen oder ob Deutschland zum Westen gehört und nicht andersrum. Trotzdem die Frage, die man auch dann oft auch erst recht oder vor allem in linken Debatten hört, wenn wir über diese Root Causes sprechen und wenn wir bereit sind, mit Russland darüber zu verhandeln und da Zugeständnisse zu machen, gerät nicht ein Stück weit die ukrainische Souveränität unter die Räder? Und ist das ein Stück weit auch ein Geständnis an das Recht des Stärkeren sozusagen?
Wir leben in einer Welt, die nach wie vor nach dem Prinzip des Rechts des Stärkeren organisiert ist. Sogar in dem besten Fall, wenn wir sagen, ja, alles ist tatsächlich so, wie es in der UNO-Charta steht, sogar dann gibt es 5 Staaten, die einen permanenten Sitz im Sicherheitsrat haben und ein Veto über alles. Wenn wir eine andere Welt bauen wollen, dann müssen wir erstmal das glaubhaft machen. Tun wir aber nicht. Ganz im Gegenteil. Wir dürfen nicht vergessen, dass seit Ende des Kalten Krieges der Westen sozusagen eine Orgie von Kriegen weltweit losgetreten hat. Wir haben also ganz sicher nicht eine Welt gebaut, in der das Recht des Stärkeren gemindert wird oder das ihm entgegengehalten wird. Wir alle, Souveränität existiert nur im Ausgleich mit anderen. Und insofern ist sie immer eingeschränkt. Das ist so, wie wenn du ein Gartengrundstück hast, dann kannst du auch nicht irgendwelchen Giftmüll verbrennen und sagen, ich bin auf meinem Grundstück souverän. Wir leben in einer Gemeinschaft der Welt und das ist auch immer wieder anerkannt worden. Also in der Helsinki-Schlussakte gibt es eben dieses Prinzip der unteilbaren Sicherheit. Das heißt, dass meine Sicherheit kann nicht auf Kosten deiner Sicherheit, deiner objektiven Sicherheit, deines subjektiven Sicherheitsgefühls garantiert werden. Ich bin Österreicherin, unsere Souveränität ist insofern beschränkt, als wir mit den Alliierten einen Staatsvertrag abgeschlossen haben. In dem Staatsvertrag selber steht von der Neutralität nichts drinnen, aber das wurde vorher im Moskauer Memorandum ausverhandelt, von Bruno Kreisky übrigens, damals junger Diplomat im Außenministerium, damit unsere Souveränität, unsere Freiheit eigentlich möglich wurde. Und wir haben dadurch unsere Souveränität beschränkt und ehrlich gesagt, wir sind ausgesprochen gut damit gefahren, nämlich wirklich ausgesprochen gut. Und die Neutralität ist in Österreich nach wie vor populär. Es gibt jetzt natürlich wieder Stimmen, die dagegen auftreten, wobei ich nicht verstehen sollte, warum das gerade jetzt attraktiv wäre. Alle unsere Staaten sind in ihrer Souveränität irgendwo eingeschränkt. Und wenn Staaten sagen, ich lasse mir von niemandem was gefallen, dann ist das eigentlich meistens ein Auftakt dazu, anderen etwas aufs Auge zu drücken, denke ich. Mhm.
Lass uns vielleicht noch ein bisschen über das Gespenst der Blockbildung sprechen, weil wenn westliche Politiker über die russische Bedrohung sprechen, steht im Hintergrund natürlich immer der Aufstieg Chinas. Und ich denke nach wie vor, dass auf jeden Fall für die amerikanischen Strategen, aber sicherlich auch ein Stück weit für die Europäer, die ganze Aufregung über Aufrüstung und 5%-Ziel hat vielleicht kurzfristig das Ziel, Russland irgendwie einzuschüchtern, aber langfristig geht es eigentlich schon um die Rivalität mit China und das Gespenst einer neuen Weltmacht aus dem Osten. Jetzt hatten wir diese Woche diese Militärparade in Peking und diese sehr ikonischen Bilder, die in allen Fernsehsendern gezeigt wurden, von Putin, Xi Jinping und Kim Jong-un gemeinsam auf dem Weg auf die Ehrentribüne. Und natürlich wird damit, ich weiß nicht, ob explizit oder implizit, signalisiert, dass hier eine neue Blockbildung stattfindet, dass hier der Anti-Westen sich formiert. Zumindest so werden auf jeden Fall diese Bilder interpretiert im Westen. Und es gibt auch viele Stimmen in der Linken, die in eine ähnliche Richtung gehen. Ich denke zum Beispiel an die Li Anderson, Vorsitzende der finnischen Linkspartei, die vor ein paar Monaten geschrieben hat über die Notwendigkeit einer antifaschistischen Sicherheitspolitik, wo sie sagt, sie sagt nicht der Westen, aber sie sagt, es gibt autoritäre Bedrohungen und nennt dabei konkret China und Russland. Und deshalb haben auch Linke die Verantwortung, ihre Demokratien zu stärken, auch militärisch. Warum ist das nicht hilfreich? Oder warum ist so ein Denken in Blockbildung nicht hilfreich? Oder ist da vielleicht zumindest ein bisschen Wahrheit dran, dass hier eine neue Achse entsteht?
Okay. Die Situation ist so absurd, weil alle die Länder, alle diese Großmächte und Supermächte, die sich hier jetzt in China so demonstrativ umarmt haben, die waren sich bis vor kurzem spinnefeind. Also zum Beispiel China und Indien hatten also bis vor kurzem waren praktisch fast in einem Kriegszustand, bis sie unter Vermittlung, ich glaube, von Saudi-Arabien sich jetzt wieder sozusagen reden. Auf einmal sind sie eng befreundet. Genau das Gleiche mit China und Russland. Es gibt in Russland genauso lange, wie es dort den Diskurs über die Bedrohung aus dem Westen gibt, gibt es einen sehr starken Diskurs über, wir können uns von China nicht vereinnahmen lassen, wir können nicht zulassen, dass wir für die sozusagen nur ein Anhängsel werden, aus dem sie halt Gas beziehen oder so. Und es wird also hier ganz klassisch was passiert, weil wir sozusagen gegen alle die sind, rücken die jetzt zusammen. Also das ist, wie gesagt, die globale Politik, die Außenpolitik, die internationalen Beziehungen muss man als Spiel der Beziehungen verstehen. Diese Dinge passieren nicht a priori. Verhalten wird gesetzt, ein anderes Verhalten passiert dadurch sozusagen als Reaktion. Und das, was interessant ist, es gab tatsächlich früher schon im Kalten Krieg, also der Kalte Krieg war irgendwie eine Ausnahme, weil tatsächlich die Blöcke sehr ideologisch waren. Und wenn also Russland oder die Sowjetunion damals neue Alliierte irgendwo gefunden hat oder beeinflussen wollte oder sich Länder im globalen Süden sozusagen beeinflussen wollte, haben sie darauf bestanden, dass Teile der Ideologie übernommen worden, der Westen ganz genauso, also auch ganz brutal mit Coups und so weiter in Chile sozusagen, nein, ihr müsst demokratisch und kapitalistisch bleiben. Das ist heute nicht so. Also wir machen das eigentlich noch viel mehr als die anderen. Also wenn China Außenpolitik und Entwicklungspolitik macht, wird in diesen Ländern nicht verlangt, dass die also Wort für Wort und chinesische Gesetze in die eigene Gesetzgebung übersetzen, wie wir, also gerade als Europäer, das in unserer Peripherie dauernd machen. Also wir haben noch eine sehr ideologisierte Vorstellung von der Blockbildung, andere haben das nicht so. Und diese Blocks sind derzeit, also würde ich sagen, rein, wie nennt man das, opportunistisch. Mhm, also die ergeben sich aus Umständen und wenn diese Umstände sich ändern, kann das auch wieder nachlassen. Weil die materiellen Interessenskonflikte zwischen Russland und China, zwischen Indien und China, die sind ja nicht verschwunden. Also es gibt ja tatsächlich zwischen Ländern, diese Länder haben ja auch nicht ganz gelöste Probleme miteinander und Spannungen. Mhm, und wenn sozusagen der Druck von außen nachlässt, dann werden diese Spannungen wieder in den Vorgrund treten. Dazu muss man eines sagen, also gerade China führt eine sehr gelassene und entspannte Außenpolitik eigentlich. Also die sehen also anscheinend wirklich alles sozusagen länger hinaus. Und vor allem, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir nicht projizieren. Wir arbeiten aus einer westlichen Vorstellung heraus, wo wir seit vielen Jahrzehnten projizieren, dass wir sozusagen das Primat verfolgen. Die dauernde, also so praktisch ewige und unanfechtbare militärisch-politisch-wirtschaftliche Vormachtstellung des Westens in der Welt. Also zum Beispiel die Wolfowitz-Doktrin, die so besagt, überall auf der Welt müssen wir militärisch dominieren und wenn sich irgendwo regionale Mächte herausmindern, nur von unseren Gnaden, wenn wir das erlauben. Das ist die Vorstellung. Unser Gesellschaftsmodell ist sozusagen die End of History, alle werden letztlich so werden wie wir und wenn nicht, dann müssen sie sich ein bisschen dazu anstoßen. China ist nicht so und wenn wir projizieren, dass China so ist wie wir, dann tun wir uns selbst keinen Gefallen, weil es ist ja eigentlich ganz offensichtlich. Also wir können ja das chinesische Verhalten in der Außenpolitik sehr gut beobachten und wir sehen also dann überhaupt nicht irgendwelche Anzeichen dafür, dass die so agieren wie wir. China hat schon, sagen wir mal, ganz ausgesprochene Sicherheitsinteressen in seiner unmittelbaren Umgebung. Das ist nicht verwunderlich. Das ist, Großmächte sind ein Faktum und so, also das ist das Minimum, wie sie agieren. Manche Großmächte und Supermächte wollen dann das globale Primat, aber wie gesagt, bei China gibt es eigentlich dafür überhaupt keine Anzeichen.
Vielleicht dann nochmal zum Schluss, um zurück zu der Frage der Europäer zu kommen. In deinem Beitrag plädierst du dafür, dass wir kreativ werden müssen, dass Europa sozusagen seine Rolle neu definieren müsste und sich loslösen müsste von ihrer jetzigen Rolle als Juniorpartner der Amerikaner, dass man vielleicht sowas wie so einen dritten Pol schafft oder ein neutraler Ort wird. Ich meine, das ist jetzt alles kurzfristig nicht wirklich denkbar, denke ich, solange ein Krieg tobt direkt an der Ostflanke. Aber spinnen wir ein bisschen die Gedanken in 5, in 10, 15 Jahren. Was wäre deine Idee oder wofür würdest du plädieren? Wie könnte eine andere europäische Außenpolitik aussieht, die nicht zur Spannung beiträgt, sondern eher auf Entspannung orientiert?
Naja, also es gibt ja gerade in der Konfliktlösung gibt es ein Motto und das heißt, wenn ein Problem nicht lösbar scheint, mach es größer. Weite es aus. Und das führt uns wieder zurück zu diesen Root Causes. Nicht? Also wenn der Konflikt, und es zeigt sich ja jetzt auch immer wieder, also in diesen sich anbahnenden Verhandlungen, dass von beiden Seiten eigentlich verstanden wird, es geht hier um mehr als nur die Ukraine und die Beziehung mit Russland. Beide Seiten verstehen das. Das Problem ist also größer und wir müssen es also größer sehen. Weiter würde ich sagen, ich will überhaupt nicht, dass Europa ein Pol in einer irgendwie polaren Welt wird. Weil wenn du dich selbst zu einem Pol nimmst, dann sagst du, okay, ich bin Großmacht, ich bin Supermacht und ich werde also fortan wie eine Supermacht oder eine Großmacht agieren. Dazu gehört die Großmacht-Rivalität, also Great Power Rivalry. Und ich meine, ich habe jetzt 25 Jahre lang in Amerika gelebt, bin gerade erst weggezogen von dort und eben in diesen Kreisen verkehrt. Und gerade dort in der Zeit nach dem Kalten Krieg hat sich also eine enorme Enttäuschung eingestellt und eine Realisierung, dass dieses Großmachtstreben Amerika im Inneren zerstört hat. Es hat die Demokratie zerstört. Es hat liberale Freiheiten zerstört. Es hat den Kapitalismus weitaus brutaler gemacht. Es hat das Wohlergehen der Bevölkerung zerstört. Es hat die Politik zerstört und vereinnahmt. Und das würde zwangsläufig überall anders auch eintreten. Ich meine, man kann dieses Argument zum Beispiel auch für Russland machen. In Russland hat ja auch, also die Vorstellung, dass Russland eine Großmacht ist und Großmacht bleiben sollte und dass Russland von anderen Großmächten sozusagen ins Visier genommen wird, um zerstört zu werden, die hat ja zu einem nicht unerheblichen Teil dazu beigetragen, dass es dort zu einem Verlust der Demokratie oder zu einem Rückbau der Demokratie geworden ist und aber auch zu diesem, also zu diesem extrem brutalen Kapitalismus, also insofern, wieso würden wir das wollen? Und Europa hat eben das Riesenglück irgendwo, dass wir eigentlich nicht automatisch ein Pol sind, weil wir sind ja eigentlich kein Land. Wir sind ja doch, also jetzt in der EU zumindest, wir sind 27 Länder, vielleicht hin und wieder ein paar mehr, die ihre Außen- und Sicherheitspolitik noch nicht integriert haben. Die vor allem nicht kollektiv oder sagen wir mal vereinheitlich demokratisch beschlossen werden kann. Wir finden uns also nicht in dieser Zwangslage. Wir müssen keine Großmacht sein. Dazu muss ich sagen, dass die meisten Staaten der Welt überhaupt nie nie den Luxus haben, sich diese Frage zu stellen, will ich jetzt Großmacht sein oder nicht, sondern die sind es ganz einfach nicht. Aber sehr viele von denen kommen in der Welt trotzdem gut zurecht und sehen sich nicht dauernd von irgendjemandem, also jetzt unter Angriff und werden nicht, der wird nicht einmarschiert und so weiter und bombardiert. Und insofern, das öffnet Europa viele Möglichkeiten, anders in der internationalen Politik zu agieren. Wenn wir aus einer globalen Ordnung, wo das Recht des Stärkeren nicht nur de facto existiert, sondern also auch die Jura anerkannt ist eigentlich, wenn wir davon weg wollen, dann müssen wir wirklich kreativ denken und eine Grand Strategy, also die große Strategie, was für eine Rolle wollen wir in der Welt spielen und was wollen wir dafür einsetzen? Wieso wollen wir Großmacht sein? Entweder als Anhängsel dem Amerikaner oder sozusagen jetzt mit eigener Kraft. Das würde uns daheim kaputt machen. Es macht uns gerade daheim kaputt. Wir können vor unseren Augen beobachten, wie unseren Bürgern gesagt wird, hahaha, wenn ihr Spitäler und Schulen wollt, dann lernt doch Russisch. Nicht? Also wo uns gesagt wird, wenn ihr nur irgendwie gut leben wollt, wenn ihr nur irgendeine gerechte Umverteilung oder Verteilung haben wollt, dann werdet ihr sozusagen von Russland angegriffen und einverleibt, was ein völliger Blödsinn ist. Aber wie gesagt, es ist ihnen ja jede Ausrede recht, um Sozialausgaben zu kürzen und das Wohlergehen der Bürger einzuschränken. Aber wenn wir könnten eine große Strategie, also eine Grand Strategy in der Welt haben, die anders aussieht. Europa hat diese Möglichkeit eben, weil es ein Kollektiv aus vielen kleinen Staaten ist. Es muss nicht zwangsläufig auf eine Blockbildung herauslaufen. Und wir müssen auch kein Pol sein. Auch Südamerika ist kein Pol. Zentralamerika ist kein Pol. Teile Afrikas oder Afrika sind kein Pol. Sondern die arrangieren ihre Außenpolitik anders. Auch Indien zum Beispiel. Also Indien sieht sich als gleichwertige Großmacht, führt aber keine sozusagen jetzt aggressive Polpolitik weltweit und sieht das auch nicht nötig. Und wir müssen hier viel, viel kreativer agieren. Wir müssen einfach diese alten Annahmen und Projizierungen aufmachen und neue Ideen einbringen. Mhm.
Vielen Dank, Almut. Das war auf jeden Fall viel, viel Stoff zum Reflektieren und Nachdenken. Almuts Artikel mit Pansan gegen den Statusverlust erscheint oder ist in der neuen Jacobin-Ausgabe, die am Dienstag erscheint. Die lautet Die Partei, die wir brauchen. Und wenn du sie, also wenn du uns noch nicht abonnierst, sie aber nach Hause geschickt bekommen möchtest, kannst du das heute noch machen auf jacobin.de/abo. Vielen Dank, Almut, und bestimmt bis bald.
Sehr gerne.
Das war Jacobin Weekly für diese Woche. Vielen Dank nochmal an meinen Gast, Almut Rochowanski und auch an euch, unsere loyalen ZuhörerInnen und Zuhörer. Wie jedes Mal nochmal die freundliche Erinnerung von mir. Jacobin Weekly wird produziert von Jacobin. Jacobin ist ein sozialistisches Print- und Online-Magazin, das viermal im Jahr in Print erscheint und jeden Tag neue, kostenlos zu lesende Inhalte im Netz anbietet. Wenn du möchtest, dass es Jacobin noch lange gibt und du unsere Arbeit wichtig findest und uns unterstützen möchtest, kannst du das tun, indem du uns abonnierst oder auch an uns spendest. Beides ist möglich auf unserer Homepage www.jacobin.de. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Woche.